Ey, sag mal, kannst du mich mal bitte reinlassen? Ich habe hier Werbung.
Freddy, du warst doch vor kurzem, hast du einen Auslanddreh gehabt. Wie war es denn da? Wo warst du denn?
Ich war in Italien, ich war in Frankreich, ich war schon in Südafrika, überall, Dicker.
Und sag mal, ich weiß ja, dass du jetzt nicht so ein Sprachgenie bist oder so, aber wie bereitest du dich vor?
Naja, so ein bisschen schon. Also mein PA hat manchmal dann so ein kleines Lexikon dabei und alles mögliche. So spaßmäßig lerne ich da.
Es macht aber auch Spaß, oder?
Na klar, macht Spaß. Aber weißt du was? Was das Gute ist? Es gibt jetzt. Kennst du diese App Bubble?
Habe ich schon gehört.
Guck mal, da lernst du so wirklich so durch weißt du, so Alltagsübungen, so Dialogübungen und alles Mögliche, so eine Spracherkennungssoftware, kannst du dann diese Sprache lernen. Weißt du, was das Gute ist? Guck mal, diese Lektionen, die du da lernst, okay, die sind super kurz, das dauert nur 15 Minuten oder sowas, weißt du, und das hat ein Team von Sprachexperten entwickelt. Und ich sag dir, die Leute haben da richtige Skills. Also, weißt du, wir beide können da einfach ganz easy eine Sprache lernen, weißt du, und das ist kein großer Aufwand. Weißt du, du hast da so ein Live-Abo und sowas, weißt du, das kann neben dem regulären Abo einfach, du kannst einfach dich auch einfach Unterricht nehmen da.
Genau, Freddy, mit Bubble könnt ihr mithilfe von alltagsnahen Dialogübungen und der Spracherkennungssoftware eure Aussprache trainieren, Bro. Und ich schwöre dir, diese Übungen, die kannst du immer wiederholen und die Texte, das prägt sich so ein, das ist echt, das hilft ehrlich.
Das ist wie bei uns bei den Schauspielern.
Ey, definitiv. Normalerweise, Bubble ist für uns Schauspieler super.
Ja, ist
ohne Scheiß. Wir haben im Ausland gedreht, ich werde das Ding nur noch im Ausland
machen. Ja, ist doch so.
Und du kannst auch besser aussehen mit dieser Bubble-Methode, werden auch diese Audio- und Videoinhalte, Spiele und Podcaste, diese Lerninhalte, diese abwechslungsreich alle. Weißt du, was ich meine? Diese
Lernen. Das macht Spaß, weißt du,
alle Lerninhalte sind abwechslungsreich vermittelt. Das ist echt geil. Sag mal, können wir für unsere Zuschauer einen Rabattcode machen?
Ich mach dir das klar, Kina.
Mach mal bitte.
Okay, kein Problem. Also, Jungs und Mädels, hört zu. Es gibt einen Code. Okay, der nennt sich nämlich Reich und Schön mit OE geschrieben, nicht mit Ö, auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr diesen Code für 12 Monate bucht, okay, dann zahlt ihr noch 6 Monate. Dann kriegt ihr die einfach 6 Monate dazu
geschenkt. Wie lange ist der gültig?
Der Code gilt jetzt bis zum 31.07.2023.
Eine Sache noch kurz reingeworfen, das gilt nicht für das Bubble Live Abo. Weitere Infos erhaltet ihr auf bubble.com/audio.
Genau, Fred. Ja. Ich schaue das auch noch in die Shownotes, damit Sie da reingehen können. Alle Daten, die wichtig sind, bis zum 31.07.2023. Wenn ihr für 12 Monate einen Deal abschließt, kriegt ihr 6 Monate drauf von Freddy. Ich freue mich auf euch. Bubble ist der King. Bubble ist die Sprache der Welt. Bei uns sagt man, wenn du eine Sprache mehr kannst, eine Sprache, dann bist du ein Mensch mehr.
Wo waren wir jetzt nochmal?
Reich und schön.
Und reich und schön.
Und reich und schön.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag und guten Abend hier bei Reich
und schön.
Mit Frederik Lau.
Und Kida Ramadan.
Was los? Grüße dich, mein Großer.
Na, was geht ab, Alter? Alles gut bei dir?
Oh, guter Tag. Guter Tag, um einen Podcast zu starten, würde ich
genau
sagen.
Genau. Ich glaube, Podcast, heißt es Podcast oder Podcast? Also Mehrzahl, meine ich.
Podcast, oder?
Mehrzahl.
Ja, ich würde Podcasts sagen.
Es muss mit.
Podcaste. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, um einen Podcast zu machen.
Und zu generieren.
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt mal so die Konkurrenz nehmen mit Felix Lobrecht und
Tommy Schmidt.
Ja, oder Klaas mit Baywatch. Diese guten, großen, sagen wir mal, in ja dem Sinne.
Ja, da müssen wir uns nicht verstecken, meinst du?
Ach, gar
nicht. Wir erzählen nämlich ein bisschen was über die Filmbranche. Da haben die Jungs natürlich keine Ahnung.
Bruder, wir kennen den Alltag, wir kennen den Asphalt.
Da hast
du
recht.
Wir trauen uns, den Mund aufzumachen.
Ja.
Die arbeiten sehr strukturiert, Bruder.
Ja.
Die haben Stift und Zettel, die gehen nochmal alles durch.
Das Lustige ist ja, wir haben ja auch hier sowas so geschrieben bekommen, aber die haben vergessen, glaube ich, von der Produktion, dass wir gar nicht lesen können.
Ja. Also es gibt's immer, wenn man so einen Drehbeginn hat, eine Drehbuchlesung zusammen. Und ich und Freddy melden uns da immer krank, weil wir so schlecht lesen können.
Ja, aber das Lustige, bei 4 Blocks haben wir ja zusammen gespielt, der Kina und ich. Da war es zum ersten Mal so, dass ich, glaube ich, am besten gelesen habe von allen. Ja. Weil alle hatten noch den Finger, sozusagen wie früher, wie man es gelernt hat, unter den Sätzen.
Aber man hat alles verstanden.
Ja, im Grunde genommen schon, ja.
Wir haben ja ein Buch zusammengeschrieben, das heißt Zusammen sind wir Könige. Und dann haben wir auch
Eine Lesung gehabt,
wo uns keiner verstanden hat.
Das Gute ist auch, ich glaube, jemand hat geschrieben, schön, wenn die Autoren ihre eigenen Texte nicht lesen können.
Genau. Aber wir waren Spiegel-Bestseller. Aber nochmal zurück zum Podcast. Ich glaube, wir trauen uns Sachen zu sagen, was die anderen nicht sagen.
Ja, ich glaube, wir reden einfach frei Schnauze.
Also Felix Lobrecht tut so, als ob er frei Schnauze ist, aber er ist immer noch so ein bisschen mit Handbremse, Bruder.
Das Gute ist, wir haben keinen Deal, weißt du?
Wir sind der Deal, Bruder.
Wir sind der Deal, wir sind deswegen auch die Pusher-Man.
Hotel Matze braucht kein Mensch, ganz ehrlich.
Finde ich schön. Ich finde den einen guten Jungen. Ich mag den ja gerne. Ich finde, der stellt gute Fragen, Kira. Aber naja, so ist es. Auf jeden Fall.
Da bin ich leider nicht d'accord, Bruder. Weißt du, welcher Podcast gut ist, Bruder?
Das Universum, finde ich gut.
Was ist das?
Das sind so zwei Wiener und die reden über das Universum. Das ist komplett kompliziert.
Nein, was haben wir? Was hast du denn einmal geschickt von dieser Frau? Diese Krimi-Dinger da vom Zeit.
Ach so, ein Verbrechen finde ich auch gut. Ja.
Das ist sehr stark.
Aber weißt du, was sich das Ding ist?
Wenn es das Wort Gänsehautentzündung geben würde, dann jetzt.
Ich sag dir, die Rückert ist sowieso super, aber das Ding ist, ich wollte ja gestern Nacht, habe ich auch geguckt, was ich jetzt noch höre zum Einschlafen, weil ich bin ja so ein bisschen ADHS auch Patient und das Ding ist, dass meine Gedanken immer zu laut sind, dass ich nicht zur Ruhe komme, ne? Da habe ich jetzt auch, ich habe lustigerweise CBD jetzt ausprobiert, weiß ich nicht, kann ich noch nicht zu sagen, probiere ich jetzt weiterhin aus und sage euch dann Bescheid. Ja. Genau, Verbrechen, weißt du, was traurig ist? Die macht so viel, die hat so viel zu tun, die hat jetzt auch ihren Kirchenpodcast, ne? Und ich warte die ganze Zeit auf Verbrechen zu lange. Ich möchte schneller mehr.
Guck mal, ich muss jetzt noch eine WhatsApp schreiben, weil die Leute nerven und dann mache ich mein Telefon aus. Das müssen wir auch noch lernen.
Ja, klar.
Disziplin beim Podcast ist ganz wichtig, glaube ich, Flugmodus.
Flugmodus.
Ich glaube, wenn Klaas in seinen Podcast reingeht, dann macht erstmal alles Flugmodus, Bruder.
Meinst du nicht, er kommt schon an Flugmodus?
Ja, wir machen stattdessen mittendrin.
Und wenn wir vom Club kommen, sind wir eigentlich noch im Flugmodus. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Na, erzähl mal, Kida, was machst du so? Was treibst du gerade?
Bruder, lass mich ganz kurz zu Ende schreiben, damit ich in Ruhe diesen Podcast mache.
Kida, ihr müsst das Handy ausmachen. Komm, lass uns mal von vorne anfangen.
Soll ich da nochmal anmoderieren? So macht man das. Wir sind ja jetzt Moderatoren automatisch dabei, oder?
Ja.
Ich fange jetzt nochmal an. Hallo, guten Tag, Frederik Lau hier und Kida Ramadan, der gerade seine WhatsApp schreibt.
Bruder, ganz schön.
Okay, geduldet euch kurz, gleich geht's nämlich dann weiter.
Ja.
Dann geht's nämlich
los. Ich meine, sowas wird auch nicht oft passieren bei den anderen Podcasts. Was ist die Mehrzahl, Bruder?
Podcast. Ja, glaub schon, Podcast.
Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen es besser als die anderen. Wir sind cooler. Die Leute mögen uns mehr. Ist es so?
Bis jetzt, ja.
Ich glaube nicht, dass ein Mensch uns nicht mag. Digga, wenn man versucht, irgendwie in einem Mikrofon zu sprechen, man will immer so alles deutlich
sagen. Ja, weil man sich selber hört wahrscheinlich.
Ihr fragt, Kida und Freddy antworten. Vielleicht.
So, ihr beiden, wir haben eine ganze Menge Zuschriften hier bekommen diese Woche. Unter reichundschön@studio-bummens.de kann man uns ja schreiben. Christian hier fragt zum Beispiel, ihr habt ja letztes Mal eine ganze Reihe von Stars aufgezählt, die ihr für relevant haltet, aber wer sind für euch eigentlich die größten deutschen Schauspielstars?
Okay, wer ist für dich ein Megastar? Christoph Waltz sagt, er ist Österreicher.
Ist er ja auch.
Ja.
Da kann er ja nichts für.
Ja, ist ja okay, aber man darf ihn dann nicht sagen, der ist ein German Star.
Ja, ist halt German Speaker, ne? Aber das Ding ist halt, stimmt, wen haben wir denn in Deutschland? Daniel Brühl? Daniel Brühl macht
Bruder,
schon
aber Daniel Brühl, Bruder, ich weiß nicht, ob Tarantino Daniel Brühl kennt, Bruder. Er sagt, ach ja, der hat in diesem Formel-1-Auto hat er mal gesessen. Aber er wird nicht sagen, hey Daniel, alles
aber klar. Aber da sind wir wieder beim Sport, ne?
Ja. Aber ich glaube nicht, dass Tarantino, Daniel, bei allem Respekt, Daniel Brühl ein sehr, ich schätze ihn sehr.
Aber ja, Tarantino hat August Diehl, wer ihn nicht kennt, August Diehl, ein großartiger Schauspieler, hat auch bei Salt mitgespielt, mit Angelina Jolie.
Aber
ich
Bruder,
auch mit
das ist
gespielt.
Kein...
Ich weiß, kein Star, du hast recht.
Bruder, er ist nicht in der Nationalmannschaft, Bruder. Ja, er ist ein super Schauspieler, ein Kollege, den man schätzt und respektiert, aber er ist nicht in der... Es gibt keinen deutschen Star, Bruder.
Mhm.
Bruder, weißt du, was ich glaube?
Weißt du,
dass wir beide international bekannter sind als August Diehl und als Daniel Brühl?
Ja, das weiß ich. Nein, auf keinen Fall, Mann.
Oder du mit Victoria.
Du bist so überheblich.
Hör mal zu, du mit Victoria, das ist kein kleiner Film gewesen. Der hat international...
Ja klar, aber Daniel Brühl zum Beispiel macht die ganzen Marvel-Dinger und sowas. Der ist schon gut am Kommen.
Diana weißt du? Krüger.
Ja, Daniel Krüger, ja. Das Ding ist halt, bei dir, Diana Krüger, ich glaube,
man nimmt sie nicht ernst.
Warte. Weißt du, was interessant ist? Dass die Deutschen, die dann irgendwie Erfolg haben oder sowas, ja, sich immer von Deutschland distanzieren. Die möchten mit dem Land gar nichts mehr zu tun haben. Nach dem Motto, so kleingeistig oder sagen wir mal, auch kulturell nicht interessiert. Wenn du jetzt du gehst nur nach Österreich oder du gehst nach Frankreich oder weiß ich nicht wohin, Italien. Die nationalen Stars, werden ja krass gefeiert. Es ist ja wirklich so, wenn du, ich war mal in Paris, auch da hatte Premiere für Victoria und du musst dir vorstellen, du gehst so, da gibt's so ganz kleine Kinos auch, nicht so nur so Riesengruppen hier wie CineStar, Cinemax-Zeug, sondern diese kleinen Arthouse-Kinos und die haben eine Schlange vor dem Kino, verstehst du? Da ist noch Kultur gewertschätzt, das ist so, Vincent Cassel ist auch ein Megastar, es gibt ganz viele französische Megastars, aber weil sie einfach auch gepusht werden, weil die Leute auch interessiert sind und wenn du einen Deutschen siehst, ich hab auch ein paar internationale so Anfragen gehabt oder weiß ich nicht was. Ja. Das Ding ist, wir werden meistens so als Nazis besetzt. Das ist halt Tatsache. Weißt du, du sollst ja Nazis.
Mal sehen, wie ich mich fühle, wenn ich hier klischeemäßig besetzt werde.
Ja, aber so ist es.
Aber ich sage dir, es gibt in Deutschland keinen Star, wo man sagt, boah, krass, Motherfucker, Dicker, der auch international eine fette Nummer ist, Bruder. Also Ballhaus war kameratechnisch ein Motherfucker. Also. Ja. Friede sei mit ihm.
Ja, voll. So. Wenn du hast halt so Techniker und alles mögliche. Das ist schon
aber auch bei Regisseure, Bruder, die gehen darüber. Entweder werden sie rausgeschmissen oder dürfen ihren Film nicht zu Ende drehen. Ich kann dir 5 Beispiele von 5 Regisseuren sagen. So.
Ja, sag mal.
Ich will jetzt keinen in die Tonne treten, aber in der Filmwirtschaft weiß man, wer es nicht geschafft hat in Hollywood.
Ja klar, ich glaube halt aber auch, wenn du dann als Regisseur darüber gehst, kriegst du ganz viel so B-Movie-Angebote.
Bruder, guck mal, wenn ich jetzt eine Anfrage, ich habe auch viele Anfragen, Hollywood-mäßig bekommen, wenn sie in Deutschland drehen.
Ja.
Dann lese ich die Drehbücher, dann denke ich mir, Alter, ich lasse mich doch nicht wegschwenken. Entweder muss es Burn,
voll.
Muss es richtig in die Fresse sein, damit ich jeden rasiere, damit die sagen, wer ist dieser Typ? Oder ich sage, sucht euch einen anderen Ali, Alter.
Ja, voll. Ich verstehe dich.
Weißt du, was ich meine?
Du, ich glaube auch immer, es kommt irgendwann die Zeit, dann kommt eine geile Rolle und da kannst du dich irgendwie durchsetzen. Aber du musst auch verstehen, ich glaube, dass also wenn ich jetzt eine amerikanische Serie sehe oder einen Film oder weiß ich nicht was und ich gucke den auf Englisch, auf amerikanischen Englisch, ne? Teilweise, auch wenn die so aus Texas kommen oder so eine Matthew McConaughey, ne? Dicker, ich verstehe kein Wort auf Englisch. Ich verstehe da kein Wort mit dem Akzent teilweise. Ich denke mir, Alter, wie soll ich die verstehen? Weißt du, was ich interessanter finde? Und ich weiß, da bin ich vielleicht ein bisschen anders, aber ich glaube, die Leute, die uns hören, werden es auch mit mir gehen. Guck mal, gerade skandinavische Filme, dänische Filme, ja? Ist doch mal geilste überhaupt. Viel oder geiler Pusher. Teilweise als Pusher 1, 2 und 3.
In China ist es
die Hunde.
Ja.
Oder Adams Äpfel, auch fett. Müsst ihr euch angucken, wenn ihr die noch nicht kennt, wirklich das geilste der geilsten. Und wir haben in Deutschland auch ganz geile Dinger. Ne, so ist nicht, die kennt halt kein Schwein. Und ich verstehe nicht, wie die das machen. Sagen wir mal, dass die dänischen Filme sind bekannter international als deutsche Filme.
Bruder, weißt du, ich habe in Skandinavien gedreht, in Kopenhagen.
Digga, Skandinavien, das ist ein Digga, ist um die Ecke, Alter.
Bitte. Ich habe den Take gemacht, der Regisseur, der hat schon so viele Sachen gedreht, er steht auf von seinem Stuhl und umarmt mich und drückt mich nach einem Take, so, was ist hier los jetzt? In Deutschland, ja, okay, wir drehen um, die nächste bitte. Bruder, du kriegst Liebe, es ist anders. Bruder, die leben dafür. Wir bauen um, in 15 Minuten gehen wir wieder auf Anfang. Bruder, der steht auf, der Däne, hat mich umarmt, hat mich gedrückt und hat sich bedankt so. Das hatte ich noch nie vorher.
Ich verstehe total, weißt du, was krass ist?
Es gibt teilweise Regisseure, die spielen Candy Crunch mitten in den Szenen so.
Ja, ich habe in Südafrika gedreht, da war es ganz krass. Da kommt der Schauspieler ins Set, ne? Also du hast ein riesen Team, alles Mögliche, kommt ein Schauspieler ins Set und da kriegst du richtig Respekt. Es ist so wie nach dem Motto, da kommt jetzt jemand und die checken das, der ein Stück von seiner Seele gibt. Weißt du, das ist so, bitte gib denen den Respekt, dass er arbeiten kann. Wir haben unseren Job getan und da hustet nicht jemand rechts und links, sondern da wird wirklich Respekt auf die Arbeit. Da kommt jemand und das wird ernst genommen. Und das ist natürlich aber auch diese Maschinerie, die hier stattfindet, wenn du sagst, okay, du hast hier Fernsehen, okay, wir machen schnell, wir müssen schnell weiterdrehen und da ist halt kein Respekt. Weißt du? Das geht mir halt ein bisschen auf den
Sack. Alle an einem Strang ziehen. Bruder, und in Dänemark, nochmal, ich habe da Greyzone gedreht, ist ja egal, was ich da gedreht habe, aber es war eine tolle Serie, die war sehr erfolgreich in Skandinavien. Da haben auch sehr viele Stars mitgespielt. Die Namen kann ich leider nicht aussprechen, die haben so Smyrdebird, Kudikbird, aber das Geile war, dass keiner seinen eigenen Trailer hatte. Wir mussten uns alle im Bus umziehen. Das war alles, wir sind alle gleich. Ja, und das Gefühl war schön. Ja, auf
willst
einmal dein
du, also
Kollege.
Willst du jetzt auch mal im Werbebus sitzen?
Bruder, das Schöne war da dran, es gab kein Hierarchiesystem, das habe ich nicht gemerkt. Und wir haben alle zusammen gegessen mit den Komparsen. Es wurde nicht gesagt, ey Komparsen, ihr kriegt eine Bolognese. Wie es in Deutschland ist es so, dass du, wenn du Catering hast, die Schauspieler, das Team ein eigenes Essen kriegen und die Komparsen, wir müssen das mal erklären jetzt hier, damit die Leute wissen, wie es am Set abgeht. Und die Leute, die Komparsen sind, ja, die kriegen immer so eine Bolognese, die schnell gemacht wird und so von der Thermoskanne Kaffee. Die kriegen halt nicht diese guten Cappuccino. Und das finde ich ab und zu echt ätzend.
Ich erzähle dir mal ganz ehrlich, wie es bei mir auch war teilweise. Ich sag dir, wo ich schon mal mit Film aufhören wollte, wo ich bitterlich geweint habe, da war ich ein kleiner Junge noch. Ich glaube, ein kleiner Junge, Jugendlicher, 13 Jahre alt. Nee, warte, älter, 15. Ich bin mit 15,5 bin ich ausgezogen von zu Hause schon, weil bei mir zu Hause teilweise unausstehlich war und hat so schon mein eigenes Geld verdient. Und dann bin ich in so eine kleine Bude in den Hinterhof gezogen und musste dann natürlich irgendwie meine eigene Kohle verdienen, weißt du? Und musste halt dafür auch halt drehen gehen. Und dann kam meine Mutter eines Tages zu mir und meinte so, Freddy, du musst auch was arbeiten, du musst jetzt drehen, ne? Du musst diese Wohnung irgendwie bezahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, was gibt's denn so? Und dann kam so eine Anfrage ran von dieser richtigen Rotzserie Notruf Hafenkante, ja? Und ich war,
oh, shit.
Ja, jetzt hau ich richtig raus. Ja, Digga, 15 Jahre alt und musst irgendwas bezahlen. So, dann bin ich. Digga, hör zu.
Oder war ich Teil meiner Miete?
Digga, ich weiß, was du meinst. So, ich bin hingefahren, jetzt kommt's. Bin da hingefahren, so steig aus aus dem Zug in Hamburg. Steig aus, kommt zum Set und so erstmal ein bisschen irgendwie nervös, so, keine Ahnung, ne, kommt der Regisseur, so erstmal kommt, hallo Frederik, und so kommt der Regisseur, ich sag so, ja, hallo, und er sagt, hallo, ich bin Edwin, keine Ahnung, und er fragt mich, und wer bist du nochmal? Der Regisseur, ja. So hat's angefangen. Ich so, okay, ich dachte, der hat mich jetzt wegen Leistung besetzt oder sowas. Dann kommt das Beste. Das hat mich schon richtig getroffen, das tut ja weh, weißt du?
Ja.
Und dann gehe ich zum Catering und will mir Kaffee holen. Digga, er sagt, weißt du, was die sagen? Sorry, nur fürs Team.
Aber ich erzähle dir auch was
Krasses. Warte, ist doch nicht zu Ende. Daraufhin bin ich in die Maske gegangen und hab mich im Spiegel angeguckt und hab den Dreh abgebrochen. Ich bin reingehauen und ich sag dir, und hab gesagt, ich hab Magen-Darm. Und ich sag dir, und dann habe ich meine Mutter unter Tränen angerufen und hab gesagt, Mama, erzähl mir nicht noch einmal in meinem Leben, dass ich Geld verdiene. Ich sag, ich werde eher Penner als diese Bastarde, ja, die mich nicht zu schätzen wissen, was ich hier tue. Weißt du? So respektlos mit mir umgehen. Noch dann gehe ich lieber auf die Straße, an so einen Scheiß nochmal zu drehen.
Ich erzähle, was mir passiert ist. Ich bin auch am Set. So, ich drehe noch nicht viel. Man kennt mich noch nicht. Das war so die erste Flüchtlingswelle Syrer, die gekommen sind. Syrer, ja.
Mhm.
Der Caterer steht da. Ich gehe hin. Du Kompase, du noch nicht essen. Ich gucke ihn an, Bruder, ich habe 3 Drehtage hier bei diesem Set. Ich freue mich, ich kann wieder ein bisschen Geld verdienen. Du Kompase, du noch nicht essen, später essen, ja? Ja, wie bei euch in Bagdad oder so. Anstatt der Damaskus sagt der Bagdad, der Hurensohn.
Ja. Ja.
Hab gesagt, okay, Bruder, bin ich zur Seite gegangen. Ich hab gesagt, scheiß drauf, Kida, benimm dich. Du bist noch nicht fett im Game, du kannst noch nicht deine Meinung sagen. Bruder, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich behandelt wie der letzte Hund, Bruder. Ja. Bruder, vor 4 Jahren, ja, ich hab mir dieses Gesicht gemerkt, vor 4 Jahren, ich drehe mein Regiedebüt. In Berlin wächst kein Orangenbaum. Ah, wir haben einen ganz tollen Caterer, die Firma so und so. Bruder, ich hab diese Firma so im Kopf gehabt. So und Firmen. Ich hab zu ihm gesagt, weißt du was? Ich möchte mit ihnen ein Bewerbungsgespräch haben. Mit dem Caterer. Ja. Der Herstellungsleiter sagt, warum? Ich habe gesagt, ich möchte gerne mit Ihnen ein Bewerbungsgespräch. Ich will gucken, wer mein Essen macht da. Ich bin der Regisseur, ich bin Produzent. Ich will was so mitentscheiden. Jede Position muss entschieden werden.
Ja,
hatten wir ja noch nie, aber kannst du gerne haben. Bruder, ich habe ihn ins Büro holen lassen. Ich habe gesagt, er soll bitte ganz nach hinten ins Zimmer kommen. Bruder, Gott ist groß, Bruder. Er hat mich gefickt. Ich habe gesagt, jetzt muss seine Mutter weinen. Er hat meine Mutter zum Weinen gebracht. Ich habe gesagt, ja. Sag mal, wie lange bist du schon dabei? Ja, seit so und so und so viel. Er hat vergessen, wer ich bin. Ich habe gesagt, ja, weißt du noch, wer ich bin, meinte ich zu ihm. Meinte er, ja, du kommst mir schon bekannt vor. Und 4 Blocks war die Hammer-Serie, Mann. Ich habe gesagt, Digga, du hast den Job nicht. Er sagt, warum? Weil du scheiße warst zu mir. Vor dann und dann und bei dem Projekt und das, ich schwöre dir, beim Grab meines Vaters. Der hat mit dem Kopf runtergeschockt und hat gesagt, es tut mir so. Ich habe gesagt, weißt du was, du bist ein Rassist, verpiss dich von hier.
Ja.
Kommt der Hersteller und sagt, Kida, was hast du gemacht? Ich habe gesagt, ich habe ihn so behandelt, wie er damals mich behandelt hat.
Ja, ja, aber so ist es doch richtig.
Oder es war mir scheißegal, aber diese Aktion, immer wenn ich zum Catering gehe, habe ich Angst, dass jemand sagt, ey, Kompase.
Ja.
Und das ist scheiße. Warum ist ein Kompase schlechter als
du? Und ich sag dir, nee, überhaupt nicht. Und ich finde es auch eine Respektlosigkeit. Und ich sag dir, weißt du, was ich da gesagt habe? Wo du gesagt hast, nur fürs Team. Ich war so erschüttert. Ich habe noch nicht mal was gesagt und bin gegangen.
Ich auch nicht.
Ich war so, wirklich, mir hat das wehgetan. Ne? Deswegen, du hast ja, das ist wirklich ein guter Ansatz, dass man mit allen, das ist sowieso, da plädiere ich für. Mir ist ganz egal, ob er ein Produzent ist oder da Praktikant. Ich gehe mal mit den Menschen gleich um.
Damit wir mal zum Abschluss kommen. Also, in der deutschen Film- und Fernsehgesellschaft gibt es ein Hierarchiesystem, was man ändern sollte, ohne Scheiß. Weil der Praktikant, der Setrunner, kann irgendwann dein Regisseur werden oder dein Kameramann.
Das ist aber das Geile beim Film, sind wir mal ganz ehrlich, dass es interessiert keinen, woher du kommst, ob du irgendwas studiert hast, was für einen Schulabschluss du hast. Es geht darum, quasi, bring Leistung und du kannst nach oben steigen. So glaube ich auch fest dran. Ich glaube, dass Qualität sich immer durchsetzt und ich glaube auch, dass wir deswegen da sind, wo wir sind.
Oder weil wir sind erfolgreich,
auch,
Bruder.
Nee,
sind,
aber weil wir auch teilweise
Bruder, was können. Oder wenn einer sagt, wie Kida, was ist mit dir? Sag ich, ich bin ein relevanter Schauspieler.
Das sagst du.
Ich bin relevant für die Produktion, für die Sender, für die Streamer. Die Leute gucken mich gerne. Ich bin relevant, Bruder. Ihr könnt mich haben. So.
So, ihr beiden, da ist noch eine Zuschrift. Adrian hat uns geschrieben und er fragt, da ihr davon gesprochen habt, dass ihr eigentlich fast Brüder seid und keine Freunde, würde mich interessieren, wann und wie ihr euch kennengelernt habt. Wart ihr da schon reich und schön oder kam das erst noch?
Eigentlich war es so, also wir kannten uns so vom Sehen oder ich wusste, dass er existiert. Er wusste, ja, glaube ich, auch, du wusstest auch,
Freddy,
dass...
Freddy war besser im Game. Er ist immer noch so ein bisschen besser im Game, aber ich habe ein paar mehr Follower.
Darum geht's, Dicker. Auf jeden Fall wusste ich, dass er existiert. Ich fand ihn auch immer ganz interessant. So, dann habe ich einen Regisseur getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Stefan
Schaller, genau. Stefan Schaller. Der hat auch so ein paar Filme gedreht. Der,
ganz
weiß nicht,
cooler Typ, ganz ja, guter Regisseur.
Feiner Kerl eigentlich. Und ich wusste, dass er mit Kida Ramadan dreht. Und dann habe ich
ihn. Ich hatte zwei Drehtage und einer wurde mir gestrichen, by the way.
Aber ich wusste, er macht diesen Film. Und dann habe ich, okay, Kida Ramadan, alles klar. Ich finde den eigentlich ganz interessant. Da habe ich gesagt, ihm geschrieben, schreib ihm mal bitte.
Ja.
Frederik Lau, fick dich.
Ja.
Und das hat er dann geschrieben, wir waren so nachts auf der Torstraße unterwegs, schon gut ein Sitzen,
ja,
und hat es dann Kida Rauer da geschrieben. Und ich glaube, hast du direkt geantwortet?
Ich habe direkt geantwortet, irgendwie, ich fick euch, wo seid ihr? Ja. Stefan, wie willst du mit mir drehen, wenn du mir sowas schickst? Und der kam gar nicht mehr klar.
Und es ist auf jeden Fall nicht so gut angekommen.
Und irgendwann mal habe ich eine Anfrage bekommen von einem Regisseur, Junaid Kaya.
Kida, du darfst während der Aufnahme nicht mit dem Mikro spielen.
So, ach so, jetzt. Und dann habe ich irgendwann mal eine Anfrage bekommen von Junaid Kaya, der auch mit Freddy Betonrausch gemacht hat und mit dem wir Oma gedreht haben. Aber der hat zu mir gesagt, Kida, ich würde dir gerne diese Hauptrolle geben. Mit wem kannst du das vorstellen? Da fielen so Namen wie auch gute Kollegen wie Benno Fürmann oder keine Ahnung wer. Ich habe mir 3 Tage vorher die Welle angeguckt. Ich glaube, der Junge kann interessant sein, habe ich dem Junaid gesagt. Habe ich Freddy bei Facebook geschrieben, kam erstmal so high zurück, aber es kam nie eine richtige definitive Antwort. Habe ich gesagt, Digga, wenn nicht, der will drehen, so, entscheid dich. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, ich habe, glaube ich, kurz vor dem Treffen, so eine Stunde vorher, habe ich das Drehbuch beendet, fand es auch ganz geil, um ganz ehrlich zu sein.
Was ich auch nicht vergessen werde, ja, deine Mama hat gesagt, ey Freddy, das Buch ist gut.
Ja, genau, ja, man muss sagen dazu, dass meine Mutter immer noch eigentlich fast alle Drehbücher liest, aber manche mittlerweile gebe ich auch nicht mehr so viel auf ihre Meinung, weil das Ding ist, also ich weiß auch, mein Vater war auch immer so, der hat immer gesagt, spiel doch mal was Lustiges. Mensch, Freddy, spiel doch mal was Lustiges. Die mögen halt manchmal nicht dieses, sagen wir mal,
Arthouse-mäßig.
Ja, Arthouse schon, aber auch das, wenn es ins Kriminelle geht.
Das oder stillschweigende Bild einfach mal 10 Minuten allein ja, lassen. Das weiße Haus.
Ja. Sowas mag ich ja.
Ja, und dann haben wir uns getroffen und dann in dem Dreh ist halt eine Freundschaft entstanden, weil man da ohne Geld auch gedreht hat. Das war so ein Family-Ding.
Man ist jeden Tag aufgestanden, ihr habt mich abgeholt, glaube ich. Ich wurde mit so einem Nissan Micra abgeholt, wo eine Cobra drauf war. Da war eine Cobra draufgestickt. Ich glaube, die wurde einen Tag davor unter Produktionsfirma beim Pokern gewonnen.
Ja.
Irgendwie, der
beim
Typ
Kicker.
Beim Kickern, genau.
Der war Kicker, deutscher Meister der Fahrer oder so. Keine Ahnung. Und dann ist die Freundschaft entstanden. Und dann haben wir einen tollen Film gemacht. Ich war nominiert für die Lola und ich und Freddy haben uns in den Arm genommen und es war...
Ja, wir haben dann, glaube ich, einfach ein Jahr fast jeden Tag miteinander verbracht, glaube ich.
Und jetzt haben wir, glaube ich, so 25 Filme zusammen und ein Buch geschrieben, was super erfolgreich war.
Ja, wir haben schon einiges. Das Gute ist, auch wenn man mal nicht miteinander die ganze Zeit hängt oder so, wenn du bist ja viel am Drehen oder weiß ich nicht was, wir reden ja eigentlich jetzt heute, haben wir wirklich viel über Film geredet, sonst reden wir eigentlich nicht.
Wenn wir uns treffen, reden wir nie über Film. Das ist die Freundschaft, die, glaube ich, auch wichtig ist. Ich habe keinen Bock, mit meinen Kollegen über irgendwelche Einstellungen zu drehen oder über Kinocharts oder wer ist wo und wer macht was, Alter, diese ganze Scheiße. Man diskutiert über Fußball, man diskutiert über den Alltag und wenn der eine Scheiße baut, dann hält er trotzdem zu ihnen, Alter. Und das ist Punkt, Alter. Wir sind keine Ratten oder so.
Kida, sei mal ganz traurig. Jetzt mal kurz ruhig.
Ja, ich habe hier Werbung für Sie.
Eine Sekunde.
bevor ich für den Bambi nominiert war, ein Jahr vorher, bin ich zur Auf- und Abbau-Crew gegangen und ich habe gesagt, ey, habt ihr mal so ein Zettel, dass ich hier so links, rechts reinkomme? Haben sie mir das gegeben? Ich bin nominiert ein Jahr später gewesen für den Bambi. Ein Jahr vorher haben die mich durch sieben Türen reingebracht.
Meinst du, so eine Akkreditierung, dass du überhaupt reinkommst? Ja, das liegt aber an deinem Ruf.
Nein. Das liegt daran, dass man Leute einladet, die einen Hype haben, die was haben.
Ja, okay, aber ganz
ehrlich. Oder wie oft sind wir bei Medienboard durch die Küche reingekommen, dass wir da
am... Ja, aber so hat es halt immer angefangen. Gegen Club bin ich
irgendwie... Oder jetzt fragen die mich, wie viel Shuttle ich brauche.
Ja.
Und Hugo Boss ruft an und Nike ruft an. Das, irgendwie ist das schön, ich freue mich dafür, aber irgendwann sage ich, ey...
Aber guck mal, ganz ehrlich...
Will ich dieses Leben haben...
Wie? Du, ganz ehrlich, du musst überlegen, wie du damit umgehst. Das ist nämlich die Frage. Und natürlich kriegen wir irgendwie Sachen teilweise umsonst und alles mögliche.
Aber wann hast du letzte Mal einen Pullover gekauft?
Warte mal, ey, Dicker, kann ich dir sagen?
Wann hast du letzte Mal einen Pullover gekauft?
Vorgestern. Weißt du wo? Bei Vinted. Bei Vinted, weil ich mag ja so Oldschool-Sachen und sowas. Und ich weiß, wer meine Geschichte kennt, ich bin so Flohmarkt-Kind. Ja, also wir hatten wenig Geld und ich war jeden Samstag und Sonntag, muss ich um 6 Uhr aufstehen und auf dem Flohmarkt mit meinem Vater, was für mich das Schlimmste überhaupt war. Bis 13 oder so. Das war eine Katastrophe. Und ich habe gesagt, ich will niemals mehr Flohmarkt-Sachen tragen. Aber jetzt komme ich gerade wieder zurück, weil es ist ja wie ein Flohmarkt quasi im Netz. Und deswegen, ich hole mir dann immer so, ich bin gerade auf dem
Mitte Cardigan. Würde man sagen, back to the roots.
Guck mal, wenn es gibt Eltern oder Kinder, denen wird alles nachgesteckt, okay? Wie sollen die ein Feuer entwickeln? Wie sollen die denn überhaupt nach oben kommen?
Wir haben beide Kinder und wir geben unseren Kindern auch alles. Ist das richtig?
Die Frage ist halt, ich sag
also
dir
mein
aber trotzdem...
Also mein Sohn hat mir gestern gesagt, er will jetzt dieses iPhone 13 Pro, sonst redet er nicht mehr mit mir.
Okay, das ist mein...
Oder wenn ich meinem Vater gesagt habe, hast du mal 5 Mark? Er hat mir 2 Schellen gegeben. Ich habe meine Schuhe, wie du auch, früher vom Roten Kreuz bekommen. Jetzt habe ich irgendwie 1000 Paar Sneakers. Ich weiß nicht, ob das gut ist, diese
Relation. Aber ist es noch was wert, ist die Frage. Also ich sag dir, die Sachen, die ich jetzt selber kaufe...
Also
die
wir geben unseren Kindern auch alles, Bruder, und das ist nicht gut.
Ich gebe dir nicht alles, aber ich...
Na klar gibst du denen alles.
Ja, natürlich mehr als ich hatte, aber das ist auch nicht schwer.
Dein Sohn wollte letztens eine Kette, 3 Tage später hat er eine goldene Kette gehabt.
Ja, eine silberne Kette hat er gekriegt. Die war jetzt auch nicht so teuer, die hat 7 Euro gekostet.
Bruder, aber für ihn, er hat nicht diese Relation zum Geld.
Ich weiß, ja, okay, aber das Ding ist, mein Vater hat mit mir auch nie über Geld geredet, auch weil wir nichts hatten sozusagen. Weißt du, was ich meine? Aber es war nie der Gedanke da, okay, dieser kapitalistische Gedanke, bis ich sag dir, mit 16 habe ich begriffen, dass diese Scheißwelt sich um Geld dreht und ich find's richtig traurig. Und ich sag dir trotzdem, dass wenn wir wieder beim Sport sind, wenn mein Sohn dahin geht, wenn wir einmal zum Training gegangen sind, zum Beispiel beim Tennis oder beim Fußball, ich sag so, okay, du kannst dir das jetzt angucken und wenn es dir nicht keinen Spaß macht, dann hören wir damit auf. Aber wenn du dich dafür entscheidest, möchte ich, dass du das durchziehst. Weißt du, was ich meine? Ich fange nicht was an und sag dann, nee, heute habe ich keinen Bock. Sondern aber du kannst auch nicht beim Set sagen, nee, heute drehe ich nicht. Damit kommst du nicht weit.
Aber es gibt ja viele, die ihre Kinder zum Training bringen und die so, du musst Profi werden.
Nein, so ist es auch nicht.
Mein Sohn hat bei Fußball angefangen. Mhm. Ja, die haben 7-0 geführt. Hat er 2 Eigentore gemacht, weil ihnen langweilig war. Ich so, sag mal, was machst du? Ja, mir ist langweilig. Also ich habe gesagt, das kannst du nicht machen. Das fand ich zum Beispiel wieder cool.
Ja, das finde ich auch gut. Die bin ich ja auch ein großer Freund von den, weißt du,
aber,
Underdogs zu unterstützen.
Aber ich habe irgendwann gesagt, für mich selber, okay, ich muss mehrfacher Millionär werden, weil ich weiß, dass ich so ein vieles aufbauen muss. Und meine Töchter sind cool, aber mein Sohn ist halt, er ist der einzige Sohn von 5 Töchtern.
Ja.
Und die ganze Familie liebt ihn. Die ganze Familie, jeder trägt ihn hoch. Wie soll der irgendwann arbeiten?
Ja,
ich
halt
verstehe ihn. Ich würde auch nicht arbeiten an seiner Stelle.
Ich habe bei meinem Sohn ist er auch so ein bisschen wie ich. Und also mein mittlerer. Bei dem ganz letzten weiß ich noch nicht. Ich glaube, der wird auch schlimm. Aber meine Tochter habe ich auch, für die habe ich einen Kirschbaum gepflanzt. Und dann, und für meinen Sohn, also wir hatten mal die Diskussion, ich erzähl's mal, die Diskussion, ja, was, Papa, ich sag, wenn wir alt sind, kriegst du den Kirschbaum und Bas kriegt das Haus. Und dann, warum denn, Papa? Kommt mal, ich sag, ja, bei dir mache ich mir keine Sorgen.
Lektion 3. Dein Privatstrand, dein Jetski, dein Boot.
Als Kind, wenn ich von Kreuzberg nach Spandau gekommen bin, war es für mich so ein Event. So.
Ist immer noch ein Event.
Oder wenn wir haben uns mit Freunden verabredet, so lass mal 3 Wochen zu McDonald's gehen. Das war so, so dieses, ja, dieses Moment-Ding so. Oder wenn man dann so Kinder gesehen hat, wie die da Geburtstag gefeiert haben. So. Ich war immer so.
Oder neidisch. Eine Krone hatten bei Burger King.
Ja. Oder Audi. Blub. Kennst du noch Blub?
Natürlich, Digga.
Digga, wenn wir gesagt haben, wir gehen in Blub, Bruder, ich konnte nicht schlafen, Digga. Ich
aber das finde ich auch krass. Ich finde, bei meinen Kids ist es auch so, ich denke mir, ich war vor jede Sache, so kleine Fahrten mit dem Eishockey-Team, ich war so aufgeregt, ich konnte keine 2 Stunden schlafen. Ich war so aufgeregt, ich wusste, jetzt geht's los. Ich habe meine Schlittschuhe mit ins Bett genommen, damit gepennt, weil ich dachte mir so, okay, jetzt geht's los. Und meine Kinder, die pennen richtig, sind so voll relaxed, Digga.
Bruder, wenn mein Vater zu mir gesagt hat, lass mal morgen nach Rom fliegen, ganz spontan, Bruder, ich hätte einen Herzinfarkt bekommen, meint, ach echt, Papa, was sollen wir echt nach Rom? Bruder, ich war mit denen überall, Barcelona, Rom, ich war da. Bruder, das fetzt die gar nicht, Bruder. Das ist für die so alltäglicher Scheiß.
Das ist krass, ne?
Bruder, wenn mein Papa oder Mama zu mir gesagt hat, wir gehen nach Rom, nach irgendwie ans Meer, Bruder, das war für
aber
mich.
Aber ist für mich immer noch. Ja. Ich war noch nie in Rom auch.
Ich war mit Freddy vor 2 Wochen in Sardinien für ein Wochenende. Freddy, wir haben nicht drüber geredet, aber wir haben da waren so viele Leute eingeladen und wir haben so die krasseste Suite bekommen, so. Die krasseste Suite. Und da
wirklich
waren
mit Meerblick, wir kommen unten an, wir können ja mal erzählen, ja. Das war echt ein super Event für die Eagles.
Also wir erzählen uns mal, wir haben Einladung bekommen nach Sardinien, wir werden abgeholt mit dem Shuttle erstmal, fliegen, GATT. Ich wusste gar nicht mehr, dass es einen GATT gibt, so privater, Bereich für Privatjets. Wir steigen ein, Privatjet. Aber vom Feinsten so.
Weißt du, was für mich die Gänsehaut war? Ich habe ja schon gedreht, dann früher als Kind, ne? Und da habe ich halt so die Kohle mir gesammelt und ich wurde dann vom Gymnasium geschmissen und habe mir dann eine Privatschule finanziert. Und dann hatte ich halt aber auch so ein paar, sagen wir mal, gut Betuchte in meiner Klasse, okay? Und dann habe ich die jetzt gerade am Flughafen getroffen beim Privatjet. Und ich denke mir so, Digga, so kommt's nämlich, so sieht's aus.
Ja, Mann, Digga, das kenne ich auch, dass jetzt Leute mich beim Film fahren, die in meiner Klasse waren, die aber studiert haben. Aber das finde ich sympathisch auch.
Nee, die ist ja auch geflogen. Aber also, ich dachte mir so, okay, alles klar, aber krass, weil die ist ja Milliardärin und sowas, ne? Ich wusste, denen geht's gut. Aber von dem Straßenjungen, der da immer, weißt du, mit Klappfahrrad dahin gefahren wurde, zu Scheißschule, weißt du, steigt jetzt auch mal so ein Ding ein. Auf jeden Fall sind wir weiter.
Da waren wir im Privatjet. Und dachten uns, okay, krass. Ich habe erstmal sofort Kippe angemacht. Ich habe gesagt, bitte einen Aschenbecher.
Wolke über den Wolken.
Und sind wir erstmal geflogen. Wir sind gelandet. Erstmal so in Cagliari. Wurden wir nochmal mit dem Shuttle abgeholt.
Aber das Geile ist
ja,
doch,
der Obama ist ein Witz, wie er abgeholt wurde. Ich schwöre euch.
Aber du dachtest doch Cagliari. Dachtest du doch. Nee, was hast du nochmal gesagt?
Ich dachte, wir waren in Frankreich. So. Weil Sardinien und ich weiß nicht, was weiß ich, dass es Italien ist. So, weißt du? Ich denke immer alles so Frankreich. Ich dachte echt, zeitlang später in Frankreich oder in Spanien. So. Auf einmal sind wir da. Da waren noch andere 20, war so ein Event.
Genau, für die Eagles ist so ein Charity-Event.
Charity-Event so. Aber jeder hat so normale Zimmer bekommen. Und dann haben die gesagt, Herr Ramadan, Herr Lau, kommen Sie mal bitte mit. Wir haben ein Apartment bekommen. Ich habe mich teilweise sehr schlecht gefühlt, weil ich war die ersten 10 Jahre im Asylantenheim mit 8 Leuten und die Toilette haben 30 Leute benutzt am Kutschumacher-Platz, ja. Und wir haben so Kartons bekommen zum Essen. Wir haben kein Geld bekommen. Und dann kriegst du diese Suite, da habe ich mir 10 Minuten gedacht, Digga, gute Welt oder schlechte Welt? Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Du machst die Tür auf von deiner Suite, läufst 1 Meter, 2 Meter, 3. Meter, du bist im Meer, türkis. Deinen privaten Strand, dein Jetski, dein Boot. Ich gehe rüber zu Freddy, er ist neben mir, 3 Meter. Freddy guckt mich an, ich gucke Freddy an, ich sage, Digga, wo sind wir hier, Alter? Das war so echt.
Ja, das war schön, aber hat Spaß gemacht. Da war ich Golf spielen so, und kommt ja auch vom Eishockey eigentlich, weißt du? Deswegen treffe ich den Ball. Golf ist ja eigentlich, würde ich ja nie drauf gekommen sein, irgendwie mal Golf spielen zu gehen. Dann habe ich
aber halt, erzähl dir noch eine krasse Story.
Erzähl mal.
Dann kommst du da an und du kriegst so, wenn du Golf spielst, so Golfklamotten und wenn du Tennis spielst, so Tennisklamotten. Ich habe Tennis ausgewählt, er hat Golf ausgewählt und eigentlich brauche ich diese Klamotten nicht, aber als kleines Kind willst du alles haben. Ich habe trotzdem die Klamotten genommen, so, weißt du, damit ich diese Tennisklamotten hatte, so, weißt du, was ich meine? So Tennisschläger und so. Und dann hatten wir die ganze Zeit eigenen Fahrer. Es war echt verkehrt.
Es ist verkehrt, aber ich glaube, solange man dankbar ist und das Ganze irgendwie mit so einem Schmunzeln sieht und die Absurdität, ist alles cool. Ich bin ja dann nach München geflogen und da kam es, Digga, alleine privat. da waren nur 2 Piloten und ich. So, ich denke mir so, Digga,
So sieht's also aus, Mann. Da fliegst du einfach mal alleine mit
Privatjet. Aber da war jetzt nicht noch mal was Krasses. Okay. Aber er hat dann, er war alleine im Privatjet. Okay. Jetzt erzähl ich weiter. Dann sind wir einen Tag später weggeflogen nach Berlin. Und es gab zwei Privatjets und ich war noch mit zwei anderen drinnen. Aber der andere Privatjet, der konnte nicht landen, weil der kaputt war, ja?
Okay.
Und dann kam so ein Typ, den gehören alle Getränkeläden in München so.
Okay.
Ja? Da sagt Herr Ramadan, können Sie mir bitte einen Gefallen machen, können Sie mich bitte mitnehmen? Bitte, es ist Ihr Flieger, meine Frau. Ich so, komm rein, Bruder, kein Problem. Komm, ich nehme dich mit. Ich habe so bestimmt wer mitgekommen. Ich habe gesagt, du, pass auf, du kommst auch mit. Ehrlich, darf ich mitkommen? Ja. So ein Milliardär, der sagt, komm rein, Bruder. Wer hat Probleme? Komm mit, ich habe so dann Leute mitgenommen. Wie so ein Schlepper, Bruder. Ein Schlepper für Milliardäre. So. Und dann so, ja. Dann der Typ sagt, ey, jedes Mal, danke, Herr Ramadan, dass Sie uns mitgenommen haben, danke.
Aber das Lustige ist ja, da war ja dann auch so eine Versteigerung und so. Ich muss sagen, man so reiche Menschen hin oder her, da sind auch viele Leute, die es einfach selbst geschafft haben. Weißt
da erzähle ich jetzt euch eine krasse Story. Wir waren für die Kindernothilfe da. Freddy hat einen Tag vorher 25.000 bekommen, damit wir die spenden. Und ich sollte einen Tag später diese Spende übernehmen von 25.000. Es waren im Saal 100 Leute, davon sehr viele reiche Leute. Und da gab es einen Einspieler von der Kindernothilfe über syrische Kinder, die im Libanon nicht gut geht. Ich arbeite mit denen zusammen, ich bin der Schirmherr. Freddy hat mich da unterstützt. Dann war ich auf der Bühne, hab 25.000. Dann habe ich den Leuten da, habe ich der Frau gesagt, gib mal bitte das Mikrofon. Ich muss mal mit den Leuten hier reden. Ich habe gesagt, ey, mein Name ist Kida Ramadan, ich wiederhole mich. Ihr habt alle Kinder, oder? Alle mal nicken. Alle haben genickt. Die haben alle feste Schuhe, oder? Bitte nicken. Haben alle genickt. Die haben auch gute Jacken, so, oder? North Face und diese ganze Scheiße. Alle haben genickt. Und die haben immer einen vollen Kühlschrank. Und die sind super drauf. Und die kriegen alles. Und die machen dreimal im Jahr Urlaub, ne? Ich habe gesagt, diese Kinder, die ihr auf der Leinwand gesehen habt, die wollen nur ein Stück Schokolade, um zu lachen. Und nicht mehr. Und ihr wollt mir sagen, dass 25.000 Euro dafür reicht? Schämt ihr euch nicht, habe ich gesagt? Der erste meldet sich 5 von mir. Der andere meldet sich 10 von mir. Der andere meldet sich 5 von mir. Am Ende hatten wir 115.000 Euro mehr.
Ja, stark, Digga. Stark. Digga. Sehr gut.
Ja, ey, so die Leute sein. Sind aufgestanden, Standing Ovations. Ich habe denen erklärt, dass es nicht alltäglich ist, eine warme Jacke zu haben oder Socken zu tragen im Winter. Und das haben die ehrlich verstanden. Und das war auf einmal, diese Menschen waren mir so nah auf einmal, weil sie mich verstanden haben. Ja. Mhm. Und dann, wenn 100 Leute da sind und wenn jeder die Hand hebt für 5.000 Euro, das ist für die ein Witz, Bruder.
Ja, ja, voll.
Deswegen habe ich diese Veranstaltung echt sehr gemocht, weil ich ein Klischee hatte von diesen reichen Menschen, die immer nur an sich denken. Aber da gab es zum Beispiel den einen Kollegen, den wir feiern, Detlef Goss. Der Typ ist Möbelausstatter ja. oder so.
Top Junge, ich
sag. Der ist jetzt ein Atze von uns. Also mit denen würden wir im Alltag nie zusammenkommen. Wir sind ja. da mit Menschen zusammengekommen.
Ja, dafür ist es echt interessant, einfach mal auch zu sehen. Das sind auch teilweise einfach Leute, die einfach sich trauen, weißt du?
Das hat Anke Huber, ist die Präsidentin da und die hat uns da eingeladen. Und echt vielen Dank da an Anke Huber. Anke Huber war einer der erfolgreichsten Tennisspielerinnen nach Steffi Graf. Wenn Steffi Graf nicht gehen würde, wäre sie jetzt mit Andrew Agassi zusammen. Mann und Scherz, Anke, wir lieben dich.
Freddy fragt.
Ich frage mich gerade eine Frage, okay? Vorhin bin ich ja hierher gefahren und dann habe ich die Postboten gesehen, ne? So ein Postbote, der so rumfährt. Und der sah ziemlich cool aus, war irgendwo da Zossener Straße. Und dann dachte ich mir, gibt es so auch so, nicht keine Preisverleihung, aber so Treffen aller Postboten in Berlin? Gibt es sowas?
Weißt du, was das Schöne ist?
Ja.
Dass ich über sowas gut nachgedacht habe. Es gibt halt so bei Mediamarkt oder bei Saturn Mitarbeiter der Woche.
Ja. Ja.
Das ist so, aber Bruder, das ist so, finde ich, motivierend so für den Arbeiter, aber ist auch so, Digga, der hat bestimmt seinen Arsch abgefuckt, so alles sauber gemacht, so Paletten getragen. Und du bist der Mitarbeiter der Woche, so.
Ja, aber das ist halt auch, ich glaube, das ist fake, so auf dem Motto so ein bisschen zu pushen, weißt du, so angewandte Psychologie, die würde mich nicht catchen. Also ich scheiße auf den Arbeiter der Woche oder den Mitarbeiter der Woche. Ist für mich kein Reiz, würde ich jetzt bei Saturn arbeiten. Wäre jetzt nicht so, Dicker, ich war dreimal. Ne? Kriegst du mehr Kohle, ist die Frage.
Weißt du, was ich immer faszinierend finde?
Sag.
Früher, wenn wir so lange weg waren und dann gehst du morgens um 6 nach Hause, weil du was vorhattest. Und ich sehe diese Menschen mit was für einer Kraft, ja, und mit was für einer Energie, alle gut aussehen, frisch und gehen zur Arbeit, so.
Mhm.
Davor habe ich so einen Respekt.
Ja, ich fand's halt auch
voll. Und wir verdienen unverschämtes Geld, ja. und sind so eine Diven und diese Menschen arbeiten für 13 Euro, 12 Euro die Stunde und geben uns, dann denke ich mir manchmal, ey Alter, die Realität ist manchmal falsch. Bruder, wir leben in einem fucking Paradies, wir beide. Ja. Weißt du, manchmal darf man das nicht vergessen. Nee,
das vergesse ich sowieso nicht. Deswegen ist es schon auch der Fall. Na klar, hast du dich dafür entschieden irgendwie. Weißt du, wir haben uns ja auch irgendwo durchgesetzt. Aber ich sag dir, größten Respekt an alle. Deswegen spreche ich dich gerade an. Auch mein Postbote ist ein Top-Junge. Mit dem quatsche ich immer, weißt du. Ich finde es aber auch, es ist ja auch ein sozialer Beruf. Du hast ja immer Kontakt zu den ganzen, zu den Leuten, wo du irgendwie die Post bringst und hältst du dein Pläuschen. Aber ich würde mich fragen, wie geht's bei den Postboten ab? Ich glaube, die Party ist geiler als bei uns. Und ich glaube, die liegen sich auch mal in den Armen. Und was reden die? Boah, ich war jetzt gerade hier auf der Klärlee, habe ich jetzt wieder meinen Post verteilt.
Habe ich 3 Euro Trinkgeld gegeben.
Ja, oder da gibt es aber auch Leute, wie hier Schweighöfer, weiß ich nicht was, der wohnt ja auch auf so einer kleinen Insel. Oder hier Stefan Kumpert hier, ne, ein Atze von uns. Der hat ja auch so, der hat ja mir erzählt, ein Freund von uns hat mir erzählt, dass der Postbote mit dem Boot kommt. Digga, da bist du wahrscheinlich so einer der einzigen in Berlin, der so der Boot-Postbote ist. Und ich sage, ob du dann, bist du dann mehr angesehen? Ist die Frage so, weißt du, bist du dann Filmschauspieler und nicht Fernsehschauspieler? Ist das so, der hat einen Bootsführerschein?
Ja, das ist schon krass, Mann.
Ganz ehrlich, ich feiere die richtig. Ich glaube auch, das sind Originale. Und ich glaube, dass es interessanter ist, mit denen zusammenzusitzen, als teilweise mit den ganzen Filmfuzzis. Weil ich sag dir, ich habe.
Oder die vier Filmfuzzis, es gibt nicht so Originale wie du, ich, Bruder, 60% sind Fake.
Ich glaube
Bruder.
Mehr. Ich glaube mir mehr
Bruder,
und mich interessieren
Bruder,
sie nicht.
Ja? Vor 10 Jahren, Bruder, die haben auf mich geschissen. Jetzt, Bruder, die tragen mich auf Händen und ich merke, diese Hände sind alles Fake, Bruder. Bei dir doch auch. Und nach dem Motto, Kita, ich will dir meine Karte geben. Es ist wieder modern mit Karte. Ich fick deine Guck Karte. Mal. Wo war die vor 10 Jahren, du kleiner Bastard?
Weißt du noch, wo wir saßen? Wir beide im Borchards. Wir, nur wir beide. Und dann kamen sie alle an und wollten uns die Hände schütteln. Und wir waren unten mit den Füßen nur so, der Wichser.
Genau.
Echt. Ich sag's dir, alle Einzelnen kamen sie an, angeschissen, weißt du, und wollen, weißt du, was das Lustigste ist? Ich weiß, bei dir ist es wahrscheinlich auch so. Man merkt ja immer so, welchen Film haben die Leute auf der Straße gesehen? Oder so, auch so Jungschauspieler, die dann so 4 Blocks gesehen haben und reden dann mit dir, so wie mit so einem Kanackenslang, immer so, yo Bruder, und so, ich sag immer, Digga, willst du mich verarschen? Die dich probieren immer dann so sich selber hart zu machen oder so anzupassen in diesen Film, was sie gerade gesehen haben. Also, dass die müssen doch wenigstens unterscheiden können,
ja,
dass man,
das, aber, das ist ein aber Film. Sag dir ehrlich, die sind mir lieber manchmal.
Ja.
Als diese Frankfurter Bankenbosse, die sagen, hey, geil gemacht, kannst du nochmal ein Video für meinen Sohn machen? Ich mach das ja nicht immer.
Ja.
Oder die gehen mir auf die Eier.
Ja, okay, aber die Bankenbosse, die trauen sich bei mir nicht. Die kommen doch nicht an. Die kommen nicht an. Nur die Privatbankiers.
Ich sag dir mal ganz ehrlich, ja, ich find's echt traurig, wie fake unsere Filmwelt ist.
Ich gebe Leuten wirklich selten Props, ne? Und wenn dann sind die echt ernst gemeint. Ich könnte niemals zu irgendwelchen fremden Schauspielern gehen, zu Regisseuren, ich würde niemals zu Robert De Niro gehen und ihnen sagen, wie toll ich ihn finde. Ich finde, das ist so, ich würde ihn, wenn man den Blick sich kreuzt, würde ich nicken, vielleicht mein Rotweinglas heben und sagen, so, weißt du, so meinen Respekt ausdrücken, aber. Weißt du, warte mal ganz kurz. Du begibst dich meiner Meinung nach, wenn du irgendwo hingehst, und deswegen ist es nicht der Grund, dass ich es nicht mache. Aber ich finde, du bist direkt in der untergeordneten,
Ich erzähle dir eine Geschichte. Ich war am 893, ich sitze hier, ja, ich schwöre dir, ich sitze hier mit einem Kumpel, und da ist an dem Ecktisch Jean Reno mit so 2 Manager und weiß ich nicht was. Und 4 Blocks ist in Frankreich sehr berühmt. Und die Typen gucken mich immer an so. Und ich sehe, Jean Reno sitzt auch neben denen so, weißt du. Aber die Typen gucken mich immer so an. Und ich so, Mann, Alter, die fucken mich ab. Die gucken mich die ganze Zeit an. Erstmal war das so negativ gedacht. Und dann habe ich gesagt, Problem? Nein, we are big fans. Tony, you are the greatest. Und Jean Reno sitzt daneben und der gibt mir Props. Ich so, no problem, my brother. No problem. Und dann gucke ich Jean Reno an. Da dachte ich mir gerade, Digga, ich bin höher gerade in der Position als Jean Reno. So. Seine Jungs, seine Manager finden mich krass. So. Und dann habe ich so Jean Reno gesagt, have a nice day, my brother.
Ja.
Also, yeah.
Ja, das ist auch was anderes. Ich finde, aber
Bruder,
du weißt doch, was ich meine.
Krass ist?
Ja, sag mal.
Wir haben diese Anerkennung bekommen. Wir sind, ja, kann man sagen, wir sind Stars, Jane. Kann man sagen, wir sind Stars? Aber kann man sagen, wir sind Stars?
Nee, ja, weiß ich nicht. Der Deutsche,
manchmal passieren uns komische Sachen, so, ja. Wo man nicht.
mit rechnet.
Ja, so Menschen umarmen uns, wo wir gedacht haben, Dicker, was passiert?
Ja, da früher freue ich mich ja auch, weil also es ist ja schon auch so, also es geht ja nur darum, wie du es machst. Also wenn du Props bekommst, es kommt, ob es mit Stil rüberkommt oder nicht mit Stil rüberkommt. Wenn es dann so ein Fanboy-Gequatsche ist, finde ich es halt eher so abwertend. Also ich finde es dann eher fast traurig.
Oder guck mal, du als Dortmund-Fan.
Ja.
Guck mal, du kannst Trikots machen da. Die Leute feiern dich. Die machen.
Ja, da bin ich auch stolz drauf.
Oder ein Jogi Löw schreibt mich an, Bruder. Wo ist Jogi Löw gewesen? Wo war ich, Bruder? Auf dem Kreuzberg, Bruder. Auf dem Asphalt, Bruder. Und jetzt die Leute rufen uns an, wollen mit uns machen, Bruder. Diese kaputte Welt, Bruder. Von
ja,
wo?
Weil das, guck mal, aber ich glaube, sie wünschen sich auch, weißt du, authentische Menschen. Ich denke mir ganz oft, die sind halt auch in dieser Welt und denken sich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und sind wir mal ganz ehrlich, meistens sind die Leute, die richtig was auf dem Kasten haben, auch die angenehmsten. Und tut mir leid, aber die Leute, die unbedingt wollen, diese, weißt du, wie ich mir am meisten auf den Sack gehen, die Leute, die unbedingt Stars werden wollen.
Sag
die
mal
unbedingt,
Namen.
Wie?
Sag mal Namen.
Ach, Digga, da gibt's da so viele, da 90%. Und ich sag dir, weißt du, die mir auf den Sack gehen, dass sie mal probieren, allein schon, guck mal, Kida, bist du in das Game gegangen und hast gesagt, okay, alles klar, ich möchte unbedingt berühmt werden?
Nein, ich schwöre dir, ich wollte eigentlich auch nie Interviews geben. Aber irgendwann mal kam ich nicht dran vorbei. Aber weißt du was, einmal Gänsehaut war, das habe ich dir nie gesagt. Ja?
Sag mal.
Du warst mit Victoria in Paris auf der Premiere.
Ja.
Und dann hast du gesagt, ich habe mit Hubert Condé gechillt.
Ja.
Hubert Condé ist einer der Hauptdarsteller von Lion mit Vincent Cassel und Said.
Ja.
Digga, und dieser Film hat mich geprägt.
War mich auch. War stolz drauf.
Bin. Eigentlich ist Hubert ein Fan von uns, Digga. Weißt du? Und wir sind.
Aber guck mal, Digga, das ist die Schule.
Aber jetzt, wir haben ihn gefeiert, Bruder, weißt du? Ich meine, ich habe als Kind Ben Becker krass gefeiert. Ich feiere ihn immer noch so, weißt du? Aber ich weiß, dass er uns auch, du weißt, dass er uns auch mag, so, weißt du?
Ja, klar, natürlich. Das Schöne ist aber, weißt du, man sagt ja so, real recognize real. Verstehst du? Und ich glaube da war fest dran.
Hey Brudi, guck mal, wir haben jetzt eine gute Stunde geredet.
Das war's mit Reich und
Schön.
Alles klar, Jungs, wir sehen uns.
Alles haut drin, ne?
Ihr und Mädels.
War. Wir sind Berliner, wisst ihr?
Reich und Schön ist ein Studio Bummens Original. Produktion und Redaktion Jon Hanschin, Konstantin Seidenstücker, Kate Kubel und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.